Halleluja. Schau mal zu deinem Nachbar, sagen, wir dürfen wieder aufstehen. Halleluja. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe alles, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles in den wunderbaren Namen Jesu. Amen. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Halleluja. Halleluja. Ich möchte noch beten für dieses Wort. Ich glaube ganz fest an die Kraft des Gebets. Wenn ich schaue, was Gott alles gemacht hat in allen Bereichen, muss ich sagen, Gott ist mächtig und Gebet ist wahr. Und er erhört und er ist der Gott, der unsere Wege so gut leiten kann, dass wir überhaupt nicht so schlimm und so ignorant sein können, dass er uns nicht segnet. Denn es liegt an ihm und nicht an uns. Wenn wir ihm den Weg anvertrauen, so möchte ich ihm auch diese Predigt anvertrauen. Dass unabhängig, wer hier predigt, dass sein Geist wirken möchte, dass du verändert, in Kraft, in Freude, in Gnade, in Segen heute herausgehst und dass du weißt, du bist gesegnet, du bist gewollt. Gott hat einen Plan. Und wenn du willst, darfst du gerne mit mir beten in Jesu Namen. Vater, wir danken dir, Herr, für diesen gesegneten Nachmittag. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, dass dein Wort wahrhaftig ist. Herr, und ich nehme in Anspruch die Autorität durch dein Wort. Komm, Heiliger Geist, Vater, im Namen Jesu. Herr, schicken wir weg jeden feurigen Pfeil der Hölle, jede Gedanke der Unterwelt, jede Unterdrückung des Feindes im Namen Jesu. Wir verheißen deinen Segen, deine Kraft. Und jeder, der dieses Wort hört, hat das Recht, gesegnet zu sein, befreit zu sein und in deiner Kraft zu gehen, Herr. Und wir verheißen deinen Segen. In Jesu Namen. Amen, Amen und Amen. Darfst dich gerne setzen, indem du den Herrn einen wunderbaren Applaus gibst, denn nur der Herr ist würdig, in der Gemeinde Jesu Christi einen Applaus zu bekommen. Was hat Freude mit Liebe zu tun? Oder besser gesagt, was hat Liebe mit Freude zu tun? Oder besser gesagt, eine Person, die liebt, hat Freude oder eine Person, die Freude hat, sie liebt. Macht die Freude Gottes, dass wir lieben, oder macht die Liebe Gottes, dass wir uns freuen. Und ich möchte heute reden über Liebe ist die Freude in Gott. Liebe ist die Freude in Gott. Oft vergessen wir, wo Gott uns führt, wo wir in seiner Gnade gehen und wo er möchte, dass wir in der Gnade gehen, müssen wir eins erkennen. Erstens, Gottes Liebe ist die Grundlage. Die Grundlage ist Liebe. Die Liebe Gottes ist die Quelle aller Freude. Sie ist bedingungslos und ewig, ein Geschenk, das uns ohne Vorbehalt gegeben wurde. Wir, die wir mit Gott gehen, die dürfen in der Gnade Gottes gehen. Und wenn ich so sehe in der Bibel, die Person, die am meisten darüber geredet, am meisten geschrieben hat, ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, der größte Verfolger der Gemeinde war. Der Apostel Paulus, der atmete Luft und er schnaubte. Der Apostel Paulus, der am Anfang, wie die Schrift das sagt, wie ein Ochse, der ungezähmt war, die Gemeinde Jesu verfolgte. Und dann eines Tages begegnete er jemand und er sagt, es wird dir schwer fallen, dem Stachel zu widerstehen. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was von Toradas verstehst, aber ein Torero, der zähmt den Bulle mit dem Stachel. Und so ist Paulus eines Tages auf dem Weg nach Damaskus, trifft er seinen Torero. Und er bringt ihn zu Boden und er verändert sein komplettes Leben. Und dieser Mann, der eigentlich jemand ist, der keine politische Ambition hat, Gott bringt ihn in der Gnade, Gott bringt ihn in der Kraft. Und am Ende seines Lebens ist er, nachdem er Gemeinden gegründet hat, spricht er von Liebe, er spricht von Freude. Im Gefängnis schreibt er seine größten Briefe. Und er ist jemand, der in der westlichen Welt mehr bekannt ist und mehr Einfluss ausgeübt hat als alle Cäsars Roms. Dieser Mann, der am Ende in einer feuchten Zelle, der kein Eigentum hatte, keine Wohnung, keine Familie, keine Jacke, in einer Kälte in Rom, wo es unter 0 Grad ist, da kommt er zu seinem letzten Akt. Seine Hinrichtung. Und ich stelle mir vor, wie dieser Mann zur Hinrichtung geht und wie er dem Herrn preist. und wie er Freude hat, zu Gott zu gehen, denn er wusste, er hatte seinen Kampf vollendet. Und du siehst nicht einen Mann mit Traurigkeit, du siehst nicht einen Mann, sondern ich bin so dankbar, dass er so vielmal ins Gefängnis gekommen ist, bei jedes Mal im Gefängnis kamen ein paar Briefe. Was wären wir heute ohne die Briefe Paulus? Was wären wir heute, wenn wir nur die Evangelium hätten, wo sehr viel noch von der jüdischen Liturgie und vom Gesetz ist und nicht von der Gnade, von der Barmherzigkeit und von der Liebe. Und ich mag, wenn ich Paulus lese, und genau in diesem Bereich, wenn es um Liebe und Freude geht, denke ich, ist Paulus ein Champion in der Schrift, wie er das wunderbar verknüpfen kann, Liebe und Freude. Und das ist etwas, wo wir uns heute in den nächsten 2 Stunden ein bisschen damit beschäftigen wollen. Nein, es kann auch länger werden. Ja, stimmt. Ja, Halleluja. Deutlicher als jeder andere Schriftsteller in der Bibel hat der Apostel Paulus die Wahrheit eröffnet, dass Gott in uns am meisten verherrlicht wird, wenn wir in ihm am zufriedensten sind. Das bedeutet, dazu wissen, dass die Verherrlichung Gottes und die Befriedigung unserer Seele nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Der Apostel Paulus, eigentlich, wir verdanken ihm mehr als jedem anderen, eine weite, entscheidende, lebensverändernde Entdeckung. Und ich finde es interessant, denn die erste Entdeckung darin bestand die Spannung zwischen dem Wunsch, Gott zu verherrlichen und dem Wunsch, glücklich zu sein, aufzulesen. So bestand der zweite Entdeckung darin die Spannung zwischen dem Wunsch, in Gott glücklich zu sein und dem Wunsch, andere Menschen zu lieben, aufzulösen. Denn wenn wir andere Menschen lieben, in Wirklichkeit möchten wir ja Freude haben. Du heiratest nicht jemanden, damit der andere Freude hat. Obwohl wir es angeben. Aber ist es also falsch, dass ich, wenn ich den anderen liebe, habe ich Freude? Ist es dann eine Sünde, wenn ich Freude habe, weil ich will den anderen lieben, weil ich Freude habe? Und der Apostel Paulus, er löst dieses Spagat in unseren Gedanken in einer wunderbaren Form. Zweitens, die Liebe als Antwort auf Gottes Gnade. Unsere Liebe ist eine Antwort auf die Gnade, die uns durch Jesus Christus zuteil wurde. Sie motiviert uns, Gottes Liebe in der Welt zu reflektieren. Und das finde ich wunderbar, dass wir, wenn wir in diesem geistlichen, in diesem intellektuellen Spannungsverhältnis leben, dass wir wollen Gott gefallen. Und der Apostel Paulus sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das kommt in mir auf. Und dann zeigt uns das Wort, dass man kann Menschen wirklich lieben, wenn man in dem Moment, in dem man ihnen Gutes tut, nach der Fülle seiner eigenen Freude strebt. Ist das Gott das Wort entsprechend? Paulus sagte, die Liebe sucht nicht das ihre. 1. Korinther 13. Und wenn die Liebe nicht das ihre sucht, und dann sagt an anderer Stelle, niemand sucht sein eigenes Wohl, sondern das seines Nächsten, 1. Korinther 10, 24, ermutigt uns der Apostel Paulus, dass wir so handeln sollen. Und auch hier gilt, wir haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu ertragen und nicht uns selbst zu gefallen, Römer 15, Vers 1. Wie bleibt es dann? Wie kann man also behaupten, die Menschen zu lieben, wenn man in dem Moment, in dem man sie liebt, nach seiner eigenen Freude sucht, strebt? Auf der anderen Seite der Selbstverleugnung, sogar des Todes, steht die ewige Freude in der Gegenwart Gottes. Wo unsere Freude nicht abhängig ist von den Umständen oder von Menschen, unsere Freude ist vom Herrn abhängig. Aber in der Wahrheit oft ist das ein ganz anderes. Wie kann ich Gott verherrlichen und gleichzeitig meine eigene Freude suchen? Jesus hatte gesagt, dass das große und erste Gebot die Liebe zu Gott ist, Matthäus 22. Aber er sagt auch, das Gebot der Nächstenliebe ist genauso wichtig, genauso groß und genauso entscheidend. Wie kann man denn die Menschen aus einem Herzen heraus lieben, das nicht aufhören kann, glücklich sein zu wollen? Und da sind wir Menschen Champion. Ja, ein Herz, das nicht aufhören kann, glücklich sein zu wollen, damit Gott nicht dadurch entehrt wird, dass ich es versäume, in ihm wirklich glücklich zu sein. Und Paulus mit allen seinen Erfahrungen mit Gott und auch mit dem Heiligen Geist. Da kommt die Frage, wie verhält sich nun das Streben nach Freude an Gott zu Liebe zu den anderen Menschen? Und da kommt Paulus und sagt uns, dass die echte, durch den Geist erweckte Freude an Gott die Liebe zu den Menschen nicht behindert, sondern sogar vor Liebe zu den Menschen überquillt. Und dass es nicht ein Haken ist, sondern es ist ein Vorankommen. Es hat einen eingebauten Impuls, sich auszudehnen. Die Freude an Gott wächst, wenn sie sich auf das Leben anderer Menschen ausdehnt, damit sie daran teilhaben können. Wir als Gottes Kinder, wir sind von Gott geliebt. Gott schenkt uns Freude, aber unsere Freude, die Gott uns schenkt, ist an die Liebe, die Gott durch uns bringt zu anderen Menschen. Das bedeutet, dass wenn du den anderen hilfst, drittens, die Freude in der Gemeinschaft mit Gott, die Freude, die aus der Liebe Gottes entsteht, ist mehr als ein flüchtiges Gefühl. Sie ist eine tiefe und beständige Präsenz im Leben, in unserem Leben, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Und dann, wenn wir sehen, die Herausforderung, die Paulus hat, und Gottes Wort weist den Weg. Paulus gibt die deutliche Veranschaulichung diesem Thema in 2. Korinther 8, 1 und 2, wo Paulus versucht, die Korinther zu Liebe motivieren, indem er die mazedonische Christen auf eine erstaunliche Weise lobt in ihrer Freundlichkeit, in ihrer Liebe, aber auch in ihrer Selbstlosigkeit, indem sie seinen Dienst unterstützen. In 2. Korinther 8, 1 und 2, wir wollen, dass ihr wisst, Brüder, welche Gnade Gottes den Gemeinden in Mazedonien zuteil geworden ist. Denn in der schweren Prüfung der Bedrängnis hat sich ihr Überfluss an Freude und ihre äußerste Armut in der Fülle von Großzügigkeit ihrerseits entladen. Ich sage das nicht, um zu befehlen, sondern um durch die Ernsthaftigkeit der anderen zu beweisen, dass auch euch, dass eure Liebe echt ist. Paulus zeigt, dass von dieser Liebe, die die Mazedonier hatten, die waren die am meisten Herausforderungen hatten, denn sie waren in einer bedrohten und in einer in einer schwierigen Situation, mehr als jede andere Gemeinde, ist sie trotzdem die Gemeinde, die ihm am meisten geholfen hat. Die, was am wenigsten halfen, sind die, die am meisten geholfen haben. Und dadurch sind sie bestimmt auch benachteiligt worden, aber desto mehr war ihre Freude. Und der Apostel Paulus, er bringt dies, denn er sagt, denn sie wussten, ihre Sünden waren vergeben. Der Zorn war durch das göttliche Lächeln der ewigen Gunst ersetzt worden. Die Schuld war weg, die Hölle war geschlossen, der Himmel war offen, der Geist wohnte in ihnen, Hoffnung war in ihren Herzen aufgekeimt. Und das alles wegen Christus, obwohl sie nichts davon verdient hatten. Die Gnade Gottes war ihnen geschenkt worden. Und diese Gnade Gottes, die ihnen geschenkt worden war, brachte ihnen diese Freude zu der Liebe Gottes, dass die Liebe auch zu den Nächsten ganz sichtbar wurde. Und das haben sie auch ausgeübt. Dieser Überfluss an Freude wurde zu einer Quelle der Liebe zu den Menschen. Es steht, ihr Überfluss an Freude überfloss in einer Fülle der Großzügigkeit. Das war Liebe. Paulus nennt es so in Vers 8, dass auch eure Liebe echt ist. Paulus, seine Definition von gottesfürchtige, echte Liebe lautet also, Liebe ist die überfließende Freude an Gott, die die Bedürfnisse der anderen erfüllt. Liebe ist die überfließende Freude von Gott, die die Bedürfnisse der anderen erfüllt. Es ist für uns heute in der westlichen Welt ein bisschen herausfordernd, denn wir sind in einer Konsumgesellschaft geboren, in eine kapitalistische Mentalität, wo wir heute eingekippt sind in einen Vorteil, in eine Gesellschaft, die sozialmäßig von Versorgung des Staates plädiert. Und Paulus viertens zeigt, Liebe als Wegweiser. Die Liebe leitet uns in unseren Handeln und Denken. Sie hilft uns, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur uns selbst, sondern anderen auch Freude vorbereiten. Freude um der Liebe willen oder Liebe um der Freuden willen. Das ist tiefgründiger, als es auf den ersten Blick erscheint. Paulus sagt nicht, wahres Glück erfordert Liebe zu den Menschen. obwohl es wahr ist. Ein liebloser Mensch wird auf Dauer nie glücklich sein. Aber das ist eine grobe Vereinfachung, die am Kern der Sache vorbeigeht. Es geht nicht darum, dass wir die Menschen lieben müssen, um wahres Vergnügen zu haben. Vielmehr geht es darum, dass wenn die Freude an Gott in Form von Großzügigkeit in das Leben anderer überfließt, diesen Überfluss an Freude liebe es. Wo ich darüber nachdachte und betete, sagte, es gibt etliche Dinge, was ich aufschreiben muss, sonst verzapple ich selbst ich mich hier. Oder anders gesagt, wir suchen nicht nur zu lieben, um glücklich zu sein, sondern wir suchen in Gott glücklich zu sein, um zu lieben. Und das ist das Wunderbare, was der Apostel Paulus uns zeigt. Es war die Fülle ihrer Freude, die in der Liebe überquoll. Vielleicht fängt dein Hirn jetzt schon ein bisschen über zu quellen. Etliche Dinge, wann wir sehen, und das ist das Wunderbare. Ich kann Petrus so verstehen, wo er schreibt, es gibt etliche Texte vom Apostel Paulus, die angeblich schwer sind. Und nach meiner Übersetzung ist, macht doch nicht Sorgen mit dem, was ihr nicht versteht, sondern habt Freude an dem, was ihr versteht. Denn seine Schreiben sind schwer zu verstehen. Und das ist wirklich interessant, wenn wir diese Gnade gegen, also die Fülle in ihrer Freude, die in der Liebe über. Dieser Gedanke erscheint eigentlich am Anfang sehr radikal. Und wir müssen ihn überprüfen, indem wir ihn mit dem Rest der Heiligen Schrift abgleichen. Ist das wirklich von Gott? Ist das wirklich biblisch? Ist das wahr, dass meine Freunde so eng mit meiner Liebe zu den Menschen verbunden ist? Wo finden wir das in der Bibel? Wir finden einen Strom von biblischen Geboten. Freundlichkeit lieben, nicht nur tun. Micha 6,8. Mit Frohsinn Barmherzigkeit zu üben, Römer 12, Vers 8. Erleiden freudig Verluste im Dienst der Gefangenen, Hebräer 10, 34. Sei ein fröhlicher Geber, 2. Korinther 9, 7. Unsere Freude zur Freude der anderen zu machen, 2. Korinther 2, Vers 3. Die Herde Gottes bereitwillig und eifrig zu hüten, 1. Petrus 5, Vers 2. Und mit Freuden über ihre Seele wachen, Hebräer 13, Vers 17. Die Schreiber der Briefe, die Briefe Paulus von den Aposteln, Petrus, der Schreiber von den Hebräern, sie zeigen, und es ist erstaunlich, wir haben es hier nicht mit etwas Nebensächliches oder mit einfach was Klugem auch gedachten. Das ist wirklich seelendurchdringend und radikal lebensverändert. Das Streben nach echter Liebe zu den Menschen schließt das Streben nach Freude ein. Denn die Freude an Gott ist ein wesentlicher Bestandteil echte Liebe. Und dann staunte meine Frau, wieso ich nachts nicht schlafen konnte. Das ist etwas ganz anderes, als zu sagen, lasst uns alle liebevoll sein, weil es uns glücklich macht. Das bedeutet, lasst uns alle danach streben, so voller Freude an Gott zu sein, dass sie in aufopfernde Liebe zu anderen Menschen überfließt. Fünftens, die transformative Kraft der Liebe. Liebe hat die Kraft, uns und die Welt um uns herum zu verändern. Sie ermutigt uns, über uns hinauszuwachsen und das Gute in den anderen zu sehen. Liebe, die allen Kummer überdauert.
Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr, wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen 6 Uhr hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt.
Und das ist interessant, wenn du über Liebe sprichst. Liebe verlangt ja auch Opfer. Wenn wir lieben, haben wir auch oft damit zu tun. Das Wort aufopfern mag paradox klingen. Wenn wir andere mit Freuden überhäufen und unsere Freude nicht ausbreiten, indem wir andere in sie hineinziehen. Warum sprechen wir davon von Opfer? Der Grund dafür ist, dass der Weg der größten Freude in diesem Leben oft der Weg des großen Leidens ist. Das ist paradox, denn oft der Weg der größten Opfer ist der Weg der größten Freude. Und ob der Weg der größten Liebe ist der Weg des größten Opfers. Aber oft dieser Weg des größten Opfers ist der Weg der größten Freude. Der Jesus sagt, die Freude, am Abendmahl sagt er es zu seinen Jüngern. in der Parousie-Zeitalter, nach der Wiederkunft Jesu, wird aller Schmerz verschwunden sein. Aber jetzt noch nicht. In diesem Leben wird die Liebe oft Leid verlangen und leiden. Es kann in der Tat verlangen, dass wir unser Leben hingeben. Aber Paulus gibt uns den Weg, wenn er sagt, ich freue mich in meinen Leiden um euretwillen, sagt dann Kolosser Kapitel 1. In all unsere Bedenknis bin ich voller Freude, 2. Korinther 7, Vers 4. Wir freuen uns an unser Leiden, Römer 5, Vers 3. Wie kann das sein? Es gibt Gründe für diese seltsame und wunderbare Art der Freude, die im Leid überlebt und sogar gedeiht. Ein Grund dafür ist, dass Jesus uns gelehrt hat, geben ist seliger als nehmen. Und oft merken wir gar nicht, dass wir die Liebe Gottes gar nicht haben können, wenn wir die Frieden Gottes nicht, wenn wir die Freude Gottes nicht haben. Aber wenn wir die Freude haben im Geben, sei es jetzt Aufmerksamkeit, sei es dem anderen Recht geben, da fängt Gott an in einer ganz übernatürlichen Form, da überfließt auf andere in eine Bereicherung für uns. Ein weiterer Grund ist, dass auch wenn sie einige von euch töten werden, am Ende kein Haar von eurem Haupt umkommen wird. Wie kann das sein? Jesus hatte gesagt, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. In Johannes 11. Die Welt denkt, wir sterben. Aber Jesus nimmt uns so unmittelbar in seiner Obhut, dass es keinen Bruch im Leben gibt. Denn für Gottes Wort und für Jesus haben wir das ewige Leben. Diese Kapiteländerung oder diese Stationänderung oder diese Standortänderung von Erde zum Himmelreich ist für ihn kein Schnitt. Es ist einfach eine Ergänzung. Sechstens, Freude als Zeichen der Hoffnung. In der Welt, die oft von Traurigkeit und Leid geprägt ist, ist die Freude, die aus der Liebe Gottes entsteht, ein Zeichen der Hoffnung und des Lichts. Und da sind wir Christen. Deswegen die Christen der ersten Generation. Sie wurden und sie hatten diese Freude und sie wurden gefangen genommen. Sie wurden eingekerkert. Sie wurden geopfert. Sie wurden hingerichtet und sie hatten Freude. Und die Gemeinde wuchs. Und sie wurden festgenommen und die Gemeinde wuchs. Willst du, dass eine Gemeinde wächst? Steckt die Pastoren im Gefängnis. Die Gemeinde wächst. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, sie hatten Jakobus genommen und hingerichtet. Und dann haben sie Petrus genommen, wo das die Gemeinde merkte. Jetzt haben sie anders gehandelt. Sie versammelten sich und beteten zu Gott für Petrus. Und da veränderte Gott das Los der Gemeinde, veränderte Gott die Evangelisation und die Menschen kamen scharenweise, um zu wissen, wie können die Freude haben, wie können die Liebe zu Gott haben. Die haben keine Eigentümer, die haben keine Immobilien, die haben kein Recht im Römischen Reich. Aber sie haben diese Freude. Im Jahr 64 nach Christus, die größte Tragödie in Rom. Nero als Künstler entscheidet, Rom anzuzünden, während er oben sein Instrument spielt. Von den 14 Dörfern in Rom, 10 werden verbrannt, 4 werden nicht verbrannt. In diese 4 leben Juden und Christen. Da hat Nero ein gutes Argument. Sie haben Rom angezündet. Und so kommt die größte Verfolgung in der Geschichte Roms. Und die werden Christen, werden geschleppt, sie werden, wenn wir die Geschichte lesen, sie werden in Häuter eingebunden, um als Fackeln auf die Straßen Roms zu brennen. Sie werden den Tieren in den großen Arealen vorgeworfen. Sie werden aufgestachelt. Es gab kein Holz genug, um sie alle zu kreuzigen. Sie werden hingerichtet und ihre Freude wuchs und ihre Liebe wuchs. Und sie haben gesungen, wenn sie auf ihren großen Herausforderungen im Gefängnis waren, aber wenn sie hingerichtet wurden. Die Christen hatten diese Eigenschaft, sie lobten. Wenn sie verbrannt wurden, sie lobten. Wenn sie auf dem Stamm getötet wurden, sie lobten. In der Verfolgung, in der Reformationszeit kam es so weit, dass man in der Schweiz die Täuferbewegung nicht mehr verbrannte auf dem Scheiterhaufen oder erhängte, weil sie lobten Gott. So hat man sie in Fässer, in Tonnen, in Wasser, hat man sie ertränkt, damit sie nicht loben, wenn sie sterben. Denn wenn sie sangen, haben mehr sich bekehrt, als sie umgebracht hatten. Und das sagt Gott uns, die Freude als Zeichen der Hoffnung. Ein Grund ist die Verheißung. Euer Lohn ist groß im Himmel, Matthäus 5, 12. Schließlich wurde der größte Akt der Liebe, der je vollbracht wurde, von der Freude an Gott getragen. sieht aus Jesus, der um der Freude willen, die ihm bereit ist, das Kreuz erduldete, sagt der Schreiber von Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Diese Freude, die in der Eigenschaft der Liebe Gottes ist, ist die Freude, die uns befähigt, die Freude, die uns motiviert und die Freude, die uns auch den Ansporn gibt, dass wir in der Gnade geben. Wir haben die Gnade Gottes. Wir dürfen in der Gnade Gottes gehen. Ein Grund ist die Verheißung. Euer Lohn ist groß im Himmel, Matthäus 5, 12. Wir suchen nicht nur zu lieben, um glücklich zu sein, sondern wir suchen in Gott glücklich zu sein, um zu lieben. Deshalb war während die Zeit, wo die Gemeinde Jesu entstand, waren so viele Dinge, wo Gott geführt hat. Wir sind jetzt in der CBG schon über 30 Jahre und ich bin in dieser pastoralen Tätigkeit. Und diese Tage, wo wir dafür beteten und danken, wurde ich zurückgehen. Wenn man ein bisschen älter wird, dann fängt man ja an, ein bisschen nostalgisch zu werden. Ja? Ist auch etliche so. Auf einmal denkst du zurück an der Kindheit. Und ich erinnere mich, ihr kennt Geschichte, ich erinnere mich sehr oft an meine Eltern, meine Mutter. Und da hat ein Lied, das sie immer gesungen hatte. Mir ist wohl in dem Herrn. Meine Mutter, die war sehr krank. Wo sie heiratete, hat der Arzt gesagt, du kannst keine Kinder haben. Und sie sagte zum Arzt, Gott sei Dank entscheiden Sie das nicht. Und sie hatte noch viele Kinder. Und sie ist sehr krank immer gewesen. Und sie hat immer 2 Stunden am Tag gebetet, weil sie auch viele Schmerzen hatte. Und ein Lied, das sie brachte damals, wo sie von der Ukraine kam. Sie hat in der Ukraine studiert. Sie hat als Ingenieurin studiert, kam sie durch Deutschland. Hier hat sie ihr Master gemacht. Und dann ist sie nach Südamerika gekommen. Und sie hatte die deutsche Sprache und sie hat dieses Lied gesungen, mir ist wohl in dem Herrn. It is well with my soul. Die erste Strophe, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz sehe im Glauben, doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet das Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. In der 3. Strophe sagt er, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Ferne. Er starb ja für mich, auch am schmachvollen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Und in der letzten Strophe bringt dieser Sänger, wir kennen seine Geschichte, die Tragödie mit der Familie, da sagt er, nun lebe ich in Christus, für Christus allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm habe ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Und das Wunderbare ist, wenn wir in der Gnade Gottes gehen, echte Liebe bringt viele Opfer für die geliebte Menschen. Aber, 7. Liebe in Aktion. Echte Liebe zeigt sich in Taten. Sie fordert uns auf, für Gerechtigkeit einzutreten, Barmherzigkeit zu üben und Frieden zu stiften. Aber ja, es gibt viel Schmerz und ja, es gibt viele Sorgen, auch in der Liebe, auch in unserem Leben. Doch in Christus gibt es kein letztes Opfer. Gewiss, Jesus ruft uns zu Selbstverleugnen, aber sein Argument für die Selbstverleugnung lautet, wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es gewinnen, wird es retten. Gott macht es. Auf der anderen Seite der Selbstverleugnung, sogar des Todes, steht die ewige Freude in der Gegenwart Gottes. Liebe ist nicht Undankbarkeit. Oder besser gesagt, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der beleidigt ist, weil die Opfer, die er für die liebende Person bringt, der Person Freude bereitet hat. Eine rein pflichtbewusste Liebe oder schlimmer noch, eine missgünstige Liebe gibt den Menschen nicht das Gefühl, geliebt zu werden. Sie gibt ihnen das Gefühl, eine Last zu sein. Der Hebräerbriefschreiber, er schreibt, wenn er seine Zuhörern sagt, sie sollen sich von den Leitern mit Freude und nicht mit Seufzen unterordnen, denn das würde euch nicht nützen, Hebräer 13, 17. Es steht, hört auf die Leiter eurer Gemeinde und ordnet euch ihnen unter. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht schwer, sie sollen doch ihre Aufgaben mit Freude tun und damit sie nicht in eine bedrückende Last empfingen. Dies würde euch selbst schaden. Er kommt und zeigt, dass diese Liebe und die Freude, wenn wir mit Liebe üben, eigentlich selbst, wo wir gedemütigt werden oder wir uns demütigen, dass es uns zur Freude bringt, wenn wir nach Gottes Wort handeln. Missgönnerischer Dienst ist für den Menschen nicht von Vorteil. Oder um es gut oder positiv auszudrücken, die Freude an der Fürsorge für andere Menschen ist für sie ein großes Vorteil. Es ist Liebe. Eine Person, wenn sie etwas opfert für ihre Kinder, wird sie das nicht als einen Nachteil, im Gegenteil. Sie hat Freude, wenn sie sieht, was Gott alles getan hat. Und das ist, was Gott uns zeigt, auch in Bezug auf Liebe. Das ist sicher der Grund, warum Paulus zu den Korinthern sagt, ich habe mich eurer sicher gefühlt, dass meine Freude die Freude von euch allen sein wird, sagt dann 2. Korinther 2. Das bedeutet, diese Freude am Herrn, diese Freude im Herrn, diese Freude, die der Herr uns gibt von der Liebe des Herrn, die Liebe im Herrn, die Liebe vom Herrn, dass wir in dieser Gnade gehen dürfen. Und ja, sagt er, wenn ihr zu mir kommen und wollt, dass ich Freude erfahre, das heißt, wenn ihr mich lieben wollt, dann kommt mit Freude. Und die beste Freude von allen ist die Freude an Gott. Bring sie mit. Überfliege mich damit. Ich werde mich geliebt fühlen und du wirst froh sein. Paulus, er ist im Gefängnis und er schrieb den letzten Kapitel im Timotheusbrief, schreibt er von ein schlimmes Erlebnis. Er schreibt von dem Erlebnis von Verlassensein. Er hatte eine Anhörung und er war ja bekannt in allen Gemeinden und er erwartete vor dem Gerichtssaal, wenn er kommen würde, dass da eine große Schar von Christen sein würden, vielleicht mit Plakaten und sagen, wir beten für euch. Und er kommt und da ist nicht eine lebendige Seele. Alle haben ihn verlassen. Und dann schreibt er seinen Brief, aber nicht alle. Der Herr hat mir beigestanden. Und das ist diese Freude, die vom Kreuz kommt. Paulus hat nicht nur gezeigt, wie das Streben nach Gottes Herrlichkeit und das Streben nach Glück zusammenpassen, sondern er hat auch gezeigt, wie diese unsichtbare Verlangen nach Glück mit der Liebe zu Menschen zusammenpasst. Eine echte Christusverherrlichen, von Gott bevollmächtige, aufopfernde Liebe zu Menschen ist das Überfließen der Freude an Gott, die sich ausbreitet, indem ich die Bedürfnisse der anderen erfülle. Die kennzeichnet, wo ich anfange, die Liebe Gottes in der Praxis auszuüben. Das bedeutet, die Liebe zu Gott zu bringen. Du kannst einen Menschen nur in seiner Aktion, wenn du jemanden siehst, der einen Triathlon macht oder einen Ironman, wenn du mit ihm zusammen einen Kaffee trinkst, merkst du nichts von der Kraft, die in ihm ist. Aber dann auf einmal, beginn mal mit ihm zusammen diese Tour oder Tortur. Dann auf einmal merkst du, was da alles drin steckt. Die Liebe, sie ist nur wirksam, sie ist nur bemerkbar, wenn sie weitergegeben wird. Wir haben von Gott diese Gnade. Wir dürfen in der Kraft Gottes gehen. Und dass wir als Christen, wir können in der Gnade Gottes gehen. Wir haben die Kraft. Wie könnte ich den Menschen nicht lieben, wenn ich durch Gottes Gnade bereit bin, in der Freude Gottes zu gehen? Der Apostel Paulus hat uns in einer wunderbaren Art die Liebe gezeigt. Im 7. Punkt, Liebe ist das Überfliegen der Freude in Gott. Erstens, Gottes Liebe als Grundlage. Die Liebe Gottes ist die Quelle aller Freude. Sie ist bedingungslos und ewig, ein Geschenk, das uns ohne Vorbehalt gegeben ist. Zweitens, Liebe als Antwort auf Gottes Gnade. Unsere Liebe ist eine Antwort auf der Gnade, die uns durch Jesus Christus zuteil wurde. Sie motiviert uns, Gottes Liebe in der Welt zu reflektieren. Drittens, Freude in der Gemeinschaft mit Gott. Die Freude, die aus der Liebe Gottes entsteht, ist mehr als ein flüchtiges Gefühl. Sie ist eine tiefe und beständige Präsenz in unserem Leben, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Viertens, Liebe als Wegweiser. Die Liebe leitet uns in unserem Handeln und Denken. Sie hilft uns, Entscheidungen zu treffen, die nicht nur uns selbst, sondern auch andere Menschen Freude bereiten. Fünftens, die transformative Kraft der Liebe. Liebe hat die Kraft, uns und die Welt um uns herum zu verändern. Sie ermutigt uns, über uns hinaus zu wachsen und das Gute in anderen zu sehen. Das Gute in anderen zu sehen. Nicht Buchführung machen von den Fehlern, das Gute im anderen zu sehen. Sechstens, Freude als Zeichen der Hoffnung. In der Welt, die oft von Traurigkeit und Leid geprägt ist, ist die Freude, die aus der Liebe Gottes entsteht, ein Zeichen der Hoffnung und des Lichts. Und siebtens, wie gesagt, wurde Liebe in Aktion. Echte Liebe zeigt sich in Taten. Sie fordert uns auf, für Gerechtigkeit einzutreten, Barmherzigkeit zu üben und Frieden zu stillen. Wenn wir in der Gnade Gottes gehen, fangen wir an, diese Liebe als Freude zu haben. Und damit wir in dieser Liebe und Freude gehen, müssen wir anfangen, auf Gott zu schauen, nicht auf den Feind. Auf das Gute zu schauen, nicht auf das Böse. Das Wunderbare zu verkündigen, nicht das Schreckliche. Aufmerksam machen auf der Liebe Gottes, nicht auf dem Hass der Menschen. Wir merken gar nicht, dass wir als Christen die größten Promoter von dem Bösen sind. Wir sind so empört über die Sünde der Sünder, dass wir es posten, wie die Sünder sündigen. Es ist in ihrer Natur, Sünder sündigen. Wir sind berufen, die Gnade Gottes zu verkündigen, die Liebe Gottes zu verkündigen, das Gute zu verkündigen. Das bedeutet, dass wenn du möchtest im Segen Gottes gehen, in der Liebe Gottes Freude haben, gibt es ein Rezept. Führe nicht, mach nicht Buchführung von Fehler. Zitiere nie in einem Gespräch Fehler von den anderen. Das ist der große Fehler, den wir als Eltern mit unseren Kindern machen. Ich merke immer, erwische mich wieder, weil ich meine Kinder rede. Ich kann sich damals erinnern. Damals, das war in dem 2. Februar im Jahr 1950, da hast du damals das gesagt und mein Herz so getroffen. Und nein, Liebe führt nicht Buchhaltung. Liebe lässt nicht zu, dass wir Buchführung machen über die Fehler der anderen. Sondern wir gehen in der Gnade. Gott schenkt uns seine Kraft und wir wissen, er hat. Und er schenkt uns diese Freude der Liebe. Denn dieses ausopfernde Moment, und das bedeutet, die Liebe, sie ist nicht unbedingt, dass du getrieben bist von der Liebe und dass du nicht erkennst, dass erst die Liebe kommt und die Freude und der Trauer. Nein, die Liebe, diese Freude, sie wartet nicht, bis der Trauer zu Ende ist, und dann kommt die Freude. Nein, oft ist in diesen größten Momenten der Trauer, ist die größten Momente der Liebe. Oft im Moment, wo du am tiefsten bist, sind die Menschen, die am meisten dir beistehen. Oft, wenn du innerlich ganz hilflos und am Ende bist, ist er dir nah. Ich sprach diese Tage zu einer Person, die hat Schreckliches erlebt. Ich kenne sie von vielen Jahren. Und sie kam hier zum Frühgebet. Und sie sagt, es könnte nicht schlimmer sein. Ich sage, doch. Dieses Schreckliche hat dich zurück zu Gott gebracht. Und wenn deine Eltern so sind, wie ich bin, haben sie bestimmt gebetet, sie wollen mehr, dass du in Gottes Wille gehst, als dass du erfolgreich bist. Und heute bist du nicht erfolgreich, aber du kommst zurück zu Gottes Wille. Und das ist wahrer Erfolg. Wahrer Erfolg ist, im Zentrum des Willens Gottes zu sein. Wir merken oft gar nicht, dass Reichtum und Wohlstand oft nicht Gottes Wille ist, sondern es bringt uns von Gott fern. Es bringt Stolz in uns. Wir kommen in den ersten Sünden, wo der Feind stolz wurde. Wir merken gar nicht, wir brauchen den Segen, wir brauchen die Kraft, damit wir der Gnade Gottes gehen, in Jesu Namen. Amen. Stehen wir bitte auf. Halleluja. Ich weiß nicht, wie oft du schon über die Liebe Gottes nachgedacht hast, vielleicht dich ungerecht behandelt gefühlt hast. Es sind sehr viele Dinge in unserem Leben oft, die uns daran zweifeln lassen, dass Gott uns liebt. Und du sagst, Gott, wenn es dich wirklich gibt. Nein, wir haben Gottes Verheißung. Er ist der Gott, der uns führt. Er ist der Gott, der uns erneuert. Mir ist wohl in dem Herrn. Und das ist mein Gebet auch für sie. Und da möchte ich heute zum Schluss beten. Wir sind oft so in einer Dimension, dass wir nur sehen das Negative, was passiert. Wenn auf einmal eine schreckliche Nachricht kommt, unabhängig was, dass auf einmal ein Unfall passiert, dass auf einmal jemand krank geworden ist, dass auf einmal ein befurztes Arzt ist oder auf einmal du bist gerichtlich angezeigt, du musst zum Gericht vorstellen. Auf einmal hast du so viel Angst und dann auf einmal denkst du, Mensch, bis jetzt habe ich nie so eine Schwierigkeiten gehabt und ich war nicht glücklich, ich habe vergessen, wie gut es mir ging. Der Brasilianer sagt immer, ich war glücklich und wusste es nicht. Wir schauen oft zu den Umständen und vergessen, Gott zu sehen. Wir vergessen, dass Gott uns führt. Der eine kam zu mir und sagt, Pastor, du weißt gar nicht, wie schlimm es ist mit meiner Frau. Ich sage, doch, schlimmer war es ohne deine Frau. Ich kann es sagen, denn jetzt bist du erträglich geworden. Geschwister, wir merken oft gar nicht, dass die Schwierigkeit, die wir haben mit unserem Job ist, weil wir einen Job haben. Die Schwierigkeit in der Erziehung mit den Kindern, weil du ein Kind hast. Die Schwierigkeit, Steuern zu bezahlen, weil du eine Arbeitsstelle hast. Die Schwierigkeit mit dem Haus, weil du ein Dach hast. Und oft schauen wir nur die Herausforderung. Ich möchte heute beten, dass Gott dich in dieser Liebe die Freude gibt. Und dass wir anfangen zu wissen, wir können Freude haben. Wir können in der Gnade gehen. Selbst wenn Herausforderungen da sind. Selbst wenn Menschen uns Böses antun. Selbst wenn ein Befund des Arztes kommt. Unabhängig, was kommt. Wir brauchen nicht warten, bis die Zeit der Trübsal ist, um Freude zu haben. Denn die Freude am Herrn, Halleluja, ist unsere Stärke. Ich möchte dich einladen. Vielleicht ist das lange her. Und oft merken wir gar nicht, die Zeit vergeht. Etliche Menschen merken gar nicht, was ist, haben vergessen, dich zu begrüßen. Na, Sharon, du hattest gestern Geburtstag, vielleicht haben die Menschen dich gar nicht begrüßt. Oft sind Dinge in unserem Leben, wo wir uns vergessen fühlen. Und Menschen versuchen uns böse, aber wir gehen in der Gnade Gottes. Und vielleicht hast du noch nie dein Leben Jesus gegeben. Christsein bedeutet nicht, in kirchlichen Registerbuch eingeschrieben zu sein. Christsein hat nicht was mit Tun. Christsein hat einen Bund mit Jesus. Der Apostel Paulus bringt das so auf den Punkt. Er sagt, wenn wir von Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, haben wir das ewige Leben. Das bedeutet, du machst einen Bund mit Gott und du unterschreibst mit einem mündlichen Vertrag. Es ist nicht mal, was du tust, es ist über, was jemand für dich getan hat. Im alten Bund, da musstest du tun. Aber im neuen Bund ist annehmen, was jemand für dich getan hat. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du sagst, ich öffne mich der liebe Gott. Und wenn du willst, mach diesen Vertrag mit Gott. Bitte einfach mit mir. Sag einfach, lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus komme ich zu dir. Ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Es tut mir leid, Herr. Ich bitte um Vergebung aller meiner Sünden. Ich lade dich ein, Herr Jesus. Komm in mein Leben und mach alles neu. Und im Namen Jesu schicke ich weg aus meinen Gedanken und aus meinem Herzen jeden feurigen Pfeil der Hölle. Ich schicke raus aus meinem Haus jede Unterdrückung des Feindes. Ich bin gesegnet und gewollt, denn Gott ist mit mir. In Jesu Namen. Amen und Amen. Kannst du diesem Herrn einen Applaus geben? Halleluja. 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 Ich möchte jetzt für dich beten. Und ich möchte gegenbeten. Es gibt einen bayerischen Geist, der heißt grantig sein. Den möchten wir ein für alle Mal wegschicken. Dass keiner dich mehr grantig erlebt. Dass keiner dich mehr, ich fand das wunderschön, eine Frau, diese Tage sprach mit einer lieben Schwester, sie hat schon vieles gefasst. Sie sagt, jetzt fass dich wieder. Sag ich, wofür fastest du? Von Ärgern. Ich werde mich nicht mehr ärgern. Und oft, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Und ich möchte heute beten. Und während ich bete, lass dich vom Heiligen Geist leiten. Da, wo Dinge dein Leben stören, wo Ängste, wo Befangenheit, wo Anklagen sind, wo du immer noch Liste oder Buchführung machst von den Fehlern deiner Ehefrau, von den Fehlern deines Ehemanns, von den Fehlern deiner Eltern, von den Fehlern deiner Kinder, streich es durch. Sag, das Blut Jesu Christi streicht all diese Sünden. So wie Jesus meine Sünden vergeben hat, vergebe ich sie auch. Und Vater, wir kommen zum Thron deiner Gnade und wir danken dir, dass dein Blut am Kreuz auf Golgatha, an Christus Jesus, all unsere Schuld bezahlt hat. Und dein Wort sagt, dass wenn wir vergeben, Herr, wie du uns vergeben hast, ist die Voraussetzung, damit wir gesegnet sind, damit wir Freude haben und in der Liebe gehen können. Herr, und ich nehme in Anspruch die Zusage deines Wortes, dass keiner, der zu dir kommt, Herr, wirst du wegweisen, Herr. Du sagst, kommet her zu mir alle, die ihr müde, beladen, ängstlich seid. Du sagst, du wirst Ruhe geben, du wirst sie erquicken. Herr, ich bitte in Jesu Namen, Herr, dass all diese Kinder, Herr, die in Ängste, die Befangenheit, die gekrümmt, die geängstigt, Herr, die nicht wissen, wie es weitergeht, dass sie in deinen Wort, in deiner Kraft, in der Liebe Gottes, in der Kraft gehen, dass sie wissen, du bist der Gott, der Neues wird, du bist der Gott, der Kraft schenkt, in dir sind wir geborgen. Herr, ich bitte jeden Einzelnen, der diese Wort erreicht, sei es hier, Herr, im Gottesdienst, sei es zu Hause, Herr, sei es vor dem Bildschirm, Herr, sei es im Podcast, Herr, sei es audiomäßig, sei es selbst viele Jahre später, Herr, wo wir vielleicht nicht mal mehr hier sind, aber wo dein Geist Gottes wirkt, wo dein Geist Gottes erneuert wird. Ich verheiße Segen, Erneuerung, Kraft, Herr. Und Vater, im Namen Jesu, allen Geist der Angst, allen Geist der Krantigkeit, allen Geist der Unterdrückung, allen Geist der Lüge, allen Geist der schlechten Laune, Herr, in der Autorität des Namens Jesu, schicken wir weg im Namen Jesu. Herr, wir verheißen deine Liebe, deine Kraft. Herr, komm im Herzen jeder einzelne deine Kinder, Herr, die in Angst sind, die sich selbst nicht vergeben können. Herr, die anderen nicht vergeben können. Herr, sie brauchen die Kraft deiner Liebe. Sie brauchen die Worte des Evangeliums. Sie brauchen das Blut vom Kreuz. Sie brauchen deine Berührung, Herr Jesus. Komm mit deinem Heiligen Geist, umarme sie, dass sie wissen, dass sie gewollt sind, dass sie wissen, dass sie geborgen sind, dass sie wissen, sie haben Kraft, diesen Geist der Anklage zu widerstehen. Sie brauchen die Fehler der anderen nicht summieren. Sie brauchen nicht Buchführung machen von den Fehlern, aber sie können Buchführung machen von den Segnungen, von der Gnade, von der Erneuerung, von der Kraft, von all dem, was du getan hast, Herr. Komm, Heiliger Geist. Herr, während wir diesen Lobpreis in Anbetung bringen, komm mit Erneuerung, Herr. Komm, Heiliger Geist, führe. Herr Jesus, taufe mit deinem Geist. Fülle mit deinem Geist. Schenke Kraft, Herr. Dass nie wieder, Herr, diese Angst, nie wieder diese Unterdrückung, nie wieder diese Traurigkeit, nie wieder, Herr, diese panische Angst erlebt, sondern in deiner Gnade, in deiner Liebe, Halleluja, sind wir mehr als Überwinder in die Freude, Herr, in Jesu Namen. Amen, Amen. Und
hey, im Namen der CWG möchte ich sagen, wie toll wir es finden, dass du diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön im Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die 10, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn. Vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten dir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn, da er nahe ist. Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst, oder vielleicht Anleitung brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen, such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. Okay? Und falls du in München lebst, schon seit längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.